Hurra, die Preise steigen wieder. Der IW Wohnindex für das erste Quartal zeigt erstmals kräftiger steigende Preise für Wohnimmobilien. Ist das die Trendwende oder drohen neue Rückschläge? Unser Thema heute in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Preise für Wohnimmobilien entwickelt? Was sind die Gründe für den Preisanstieg? Gibt es regionale Unterschiede? Wie entwickeln sich die Zinsen? Und was folgt daraus für die Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über unser Lieblingsthema, nämlich das Thema Preise. Und die Preise, die steigen. Aber das Ganze machen wir natürlich nicht irgendwie so im freien Raum und weil wir individuell den Eindruck haben, dass es so ist, sondern das Ganze stellen wir auf wissenschaftliche Füße und dafür brauchen wir in unseren Professor und fleißiges Vorbild natürlich auch, wenn es um Empirie geht. Ne? Allseits beliebt Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
An unsere treuen Zuhörer müssen wir an dieser Stelle sagen, wir hatten in der Vorbereitung ein wenig den Eindruck, dass wir diese Folge schon ein paar Mal gemacht haben. Tatsächlich haben wir diese Folge auch ein paar Mal schon gemacht, weil wir nämlich im Quartal oder jedes Quartal neue Zahlen kriegen. Aber das Thema ist halt so aktuell, dass auch wenn es sich gleich anhört, natürlich inhaltlich völlig anders ist. Wir reden also heute wieder über den IW Wohnindex, der liegt jetzt vor fürs erste Quartal. Michael, vielleicht kannst du, bevor wir da einsteigen, noch zwei Sätze sagen für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Der IW Wohnindex, was ist das eigentlich?
Ja, du hast ja schon gesagt, wir veröffentlichen den vierteljährlich. Das ist ein Index, wo wir eben auf Basis von Inseratsdaten die Preisentwicklung im Wohnimmobilienmarkt in Deutschland wiedergeben. Sowohl für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch für Eigentumswohnungen und für Neuvertragsmieten. Und das Besondere ist, das basiert erstmal auf einer sehr großen Datenbasis. Also die Zahl der Inserate ist riesengroß. Und das Zweite ist, wir nutzen eben einen hedonischen Preisindex. Das heißt, wir... Okay, lächelt schon. Genau, auch das kennt er schon. Das heißt, wir bereinigen die Preisdaten um Qualitäten und Lagen, damit wir einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wie wir das häufig bei Durchschnittspreisen haben, sondern tatsächlich den reinen Preiseffekt bestimmen können.
Sehr gut, der hedonische Preisindex. Das ist das hedonische Preisindexverfahren, genau. Wunderbar. Dann lass uns da jetzt aber inhaltlich einsteigen für diejenigen, die da technisch noch eine Frage dran haben, wie dieser Index erstellt wird. Die können uns natürlich gerne noch eine Frage stellen, also eine Frage schreiben, als wenn jetzt hier noch jemand dazu käme. Genau, lass uns da inhaltlich einsteigen. Wie haben sich die Preise für Wohnimmobilien entwickelt?
Also vielleicht erstmal rückblickend. Wir haben ja jetzt seit längerer Zeit eigentlich die Situation gehabt, dass immer gegenüber dem Vorjahresquartal wir eigentlich ein Minus hatten. Und wir eigentlich, dieses Minus wurde immer kleiner. Daran konnte man schon so einen gewissen Preiseffekt sehen. Ja, also wir haben, wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, wir hatten ja in den 10er-Jahren durchschnittlich 10% Preissteigerung teilweise pro Jahr. In der Corona-Pandemie ging es dann noch ein bisschen nach oben. Und seitdem, seit 2022, gehen die Preise runter. Erst mit sehr großer Dynamik und jetzt zuletzt konnten wir eben sehen, das Minus wird immer kleiner. Ja, und daraus konnte man schon sehen, okay, so langsam geht es aufwärts. Und die ganz treuen Zuhörer wissen noch im vierten Quartal, wir waren ein bisschen enttäuscht, dass die Preise eigentlich noch nicht gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen sind, weil das eigentlich erwartbar war. Aber das vierte Quartal war tatsächlich noch mal ein bisschen schlechter. Aber jetzt sehen wir tatsächlich doch endgültig einen Turnaround, eine größere Preisentwicklung. Wir sind jetzt bei 1,1% gegenüber dem Vorjahresquartal, was die Eigentumswohnung angeht. Und gegenüber dem Vorquartal, also das heißt dem vierten Quartal 2024, sind es sogar 1,2%. Und bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist die Dynamik sogar noch größer. Da sind wir jetzt bei 2,9% gegenüber dem Vorjahresquartal und bei 2,3% gegenüber dem Vorquartal. Ja, das heißt durchaus eine ordentliche Preisentwicklung, die wir da jetzt haben. Und insofern ja wirklich auch eine neue Situation wieder im Wohnungsmarkt.
Genau, stellt sich natürlich sofort die Frage, was sind die Gründe für den Preisanstieg? Gibt es dazu? Ich meine, wir haben ja eigentlich auch eine ganze Menge anderer Kostentreiber. Ist es das? Ist es nur der Zins? Also Anfang 22 war es ja wahrscheinlich vor allen Dingen der Zins, weshalb wir diesen Einbruch erlebt haben. Und nun ist die Frage, warum kommt es jetzt wieder klar? Weil eigentlich hat sich ja zu Anfang 22 alles nur weiter verschlechtert, oder?
Naja, das ist der März-Effekt und die Freude auf die neue Koalition. Das wolltest du jetzt hören. Nein, ich bin im Übrigen jetzt nicht so pessimistisch wie du vielleicht, aber das zu anderer Zeit sicherlich nochmal. Nein, ganz nüchtern betrachtet, es hat sich natürlich schon was geändert. Wir hatten im Januar ja nochmal eine größere Volatilität bei den Zinsen und es gab die Sorge auch, dass die Zinsen möglicherweise auch wieder stärker steigen. Es gab durchaus auch Vorzieheffekte. Wir hatten ja, darüber haben wir auch gesprochen, dass wir Anfang März gab es ja die Ankündigung des Finanzpaketes, was relativ schnell die Zinsen für Bundesanleihen hochgezogen hat und für Pfandbriefe. Und in dem Moment gab es viele, die nochmal schnell eine Finanzierung auch abgeschlossen haben. Also da kann es auch gewisse Vorzieheffekte geben. Aber
wobei wir da über einen Anstieg von 40 Basispunkten reden. Ne? Ja, also das war jetzt kein Gott weiß wie.
Richtig, Sprung. Und das hat sich ja teilweise auch wieder nivelliert, aber ich denke mal, das könnte schon auch gewisse Vorzieheffekte ausgelöst haben, dass einfach mehr Transaktionen stattgefunden haben und über die mehr an Transaktionen dann eben auch die Preise letztlich da ein bisschen mitgezogen sind. Aber es ist ja schon interessant, dass jetzt die Ein- und Zweifamilienhäuser sich stärker entwickelt haben als die Eigentumswohnungen. Ja, wenn wir es jetzt mal grob vereinfachen, Eigentumswohnungen sind mehr für Anleger, Ein- und Zweifamilienhäuser mehr für Selbstnutzer. Ja, es gibt natürlich auch es gibt auch Anleger, die kaufen Einfamilienhäuser und Selbstnutzer, die kaufen Wohnungen. Klar, aber so im Großen und Ganzen. Und ich denke, dass wir so eine zunehmende Normalisierung bei den Wohneigentümern, bei den Selbstnutzern haben, dass die eben zunehmend sagen, naja, der Mietwohnungsmarkt ist so angespannt, der Mietwohnungsmarkt ist so schwierig, ich finde da auch nicht mehr das, was ich eigentlich haben möchte. Und wir sehen ja jetzt, dass über die Reallohnsteigerung dann durchaus auch die Erschwinglichkeit wieder ein bisschen gestiegen ist und dass jetzt mehr Leute auch wieder in den Wohneigentumsmarkt zurückkehren und quasi jetzt da auch die Nachfrage entfalten. Das kann da mit reinspielen, dass wir jetzt gerade bei den Ein- und Zweifamilienhäusern mehr Entwicklungen haben. Dazu kommt aber natürlich auch, und das hängt ja auch damit zusammen, dass die Mietpreise einfach auch weiter steigen. Und der Anstieg der Mieten ist zwar etwas abgeflacht, ist nicht mehr ganz so stark, wie wir das schon hatten. Also wir waren ja teilweise schon bei 5,4% gegenüber dem Vorjahr. Wir sind jetzt bei 4,3% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das ist aber immer noch mehr als in den 10er-Jahren. Wir haben 1,2% Steigerung gegenüber dem Vorquartal, also gegenüber dem letzten Quartal 2024. Auch da eine deutliche Steigerung nochmal. Naja, und höhere Zinsen bedeutet eben auch, höhere Mieten bedeutet eben auch, dass die Preise eben schneller steigen. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass jetzt zunehmend die Situation auftritt, dass die Fertigungszahlen jetzt noch weiter zurückgehen. Das heißt, wir haben auch eine zunehmende Verknappung von Neubauten im Markt und auch das wird tendenziell die Preise auch für den Bestand nach oben treiben. Insofern würde ich sagen, das war jetzt absehbar, dass die Preise auch wirklich steigen. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis es sich tatsächlich materialisiert hat. Ich denke aber, die Tendenz könnte in die Richtung auch weitergehen.
Es zeichnet sich ja in Wahrheit auch schon seit einiger Zeit ab. Ne? Da von Quartal zu Quartal wird es immer geringer. Insofern ist jetzt sozusagen gar nicht so. Also das Minus wird immer geringer des Preisanstiegs.
Genau, also man sieht das eigentlich sehr schön, wenn man die jährlichen Veränderungsraten der Preise sich anschaut. Dann haben wir eben diesen starken Anstieg in den 10er-Jahren gehabt. Dann ging es deutlich runter und dann haben wir jetzt quasi so einen U-förmigen Verlauf. Ja. Und der Tiefpunkt, also die größten Preisrückgänge gegenüber dem Vorquartal, die hatten wir Mitte 2023 und seitdem sind quasi die Steigerungsraten weniger negativ. Ja, das heißt, wir sind so auf dem aufsteigenden Ast eigentlich schon gewesen. Ne? Und jetzt haben wir erstmals quasi wirklich die Nulllinie überschritten. Und wenn man das jetzt so fortsetzt, würde man dann wahrscheinlich sagen, naja, es geht auch weiter aufwärts.
Wenn nicht wieder irgendein Zinsschock oder ähnliches reinkommt, man weiß es ja immer nicht in diesen Zeiten, was da so alles eine Rolle spielt, aber sind wir denn absolut, habt ihr das erhoben oder habt ihr eine Vorstellung davon, sind wir absolut wieder auf dem Niveau vor der Zinswende Anfang 22?
Das ist eine gute Frage. Müsste ich nochmal gerade nachgucken. Also tatsächlich sind wir da, glaube ich, noch nicht ganz raus, weil wir ja doch noch ein paar eher schlechtere Jahre hatten. Aber wir sind auf dem guten Weg.
Ne? Okay.
Also das ist tatsächlich, ja, wenn wir es jetzt nochmal schauen, naja, wir sind schon noch drunter. Ne? Also da müssten die Preise schon noch etwa um 5-10% steigen.
Okay, um sozusagen das Vorzinsniveau zu erreichen, Vorzinsänderungsniveau. Genau, das wollte ich noch fragen. Und zwar könnte man sagen, auch wenn du sagst, wir haben jetzt eine Angebotsverknappung, ist dieses Angebotsdefizit, das wir haben, ist das überhaupt einholbar? Also fällt dir ein Szenario ein, in dem wir sagen, also jetzt wird so viel neu gebaut, dass diese Verknappung, die im Moment ja den Preis stützt, nicht mehr da ist und wir deshalb schon alleine, was das Angebot angeht, einen Preisnachlass erfahren? Ist wahrscheinlich nicht hinzukriegen, oder? So wie Deutschland konstituiert ist?
Also so schnell halt nicht. Also erstmal ist determiniert, dass wir, ich würde sagen, wahrscheinlich bis 2026 eher rückläufige Fertigungszahlen haben. Weil es ist schwer vorstellbar, dass wir jetzt so schnell die Baukapazitäten hochfahren und dann ab 2026 ist dann die Frage, kommen wir so langsam wieder hoch? Also das ist eigentlich nicht wirklich vorstellbar. Vielleicht ab 2028, würde ich sagen, kommen wir vielleicht in eine Situation, wo wir genug bauen. Es sei denn, wir hätten jetzt wirklich einen deutlichen Rückgang der Migration. Wir werden jetzt erleben, dass härter gegen illegale Migration vorgegangen wird. Was natürlich ein Debakel wäre, wenn dann eben auch die Arbeitsmigration wirklich komplett zum Erliegen kommt. Denn am Ende des Tages braucht Deutschland ja Arbeitskräfte. Wir brauchen Fachkräfte, die hier tätig sind. Wir brauchen Leute, die sich hier integrieren wollen. Und klar, wenn die nicht mehr kommen, dann haben wir natürlich weniger Druck im Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt, aber eben große Probleme auch im Arbeitsmarkt. Und insofern wäre das auch kein gutes Szenario. Also es muss wirklich über den Wohnungsbau gehen. Und da einfach, weil Wohnungsbau relativ lange dauert, weil das, was nicht genehmigt ist, kann auch nicht gebaut werden. Und insofern wird es über eine längere Zeit diese Knappheit im Wohnungsmarkt auch geben.
Gut, das ist ja immer die Frage sozusagen, gibt es irgendwie so ein Mengen-Szenario, das diesen Preis dann wieder verändert, wenn das im Moment die Hauptstütze ist. Dann kommen wir in die Region rein. Im Übrigen an dieser Stelle nochmal ein freundlicher Wink an unsere ostdeutschen Freunde. Ich möchte hier niemanden diskriminieren, dessen bin ich öfter mal bezichtigt worden. Ich würde irgendwie die Ostdeutschen nicht mögen. Das stimmt einfach gar nicht. Ich habe nicht so eine richtig große Ahnung von Ostdeutschland, aber ihr seid herzlich willkommen und wir schätzen euch wirklich wert. So, das muss mal gesagt werden, bevor wir nämlich in die Frage kommen, gibt es regionale Unterschiede?
Ja, die gibt es. Also einige Besonderheiten vielleicht auch. Ich habe mir extra das hier nochmal auf einen extra Zettel, deshalb gucke ich hier zur Seite schon mal. Also wenn wir jetzt auf die Top 7 schauen, wir sehen, dass die Mieten dort jetzt mit 4% steigen. Insgesamt Neuvertragsmietensteigerung, das ist deutlich weniger, als wir schon hatten. Also das heißt, die Dynamik in den Top 7 lässt ein bisschen nach. Dafür haben wir jetzt in den Großstädten zum Beispiel, also das sind die übrigen 63 Großstädte, kreisfreien Großstädte, da sind es 5%. Da haben wir jetzt eine größere Mietsteigerung und selbst beim Umland der Großstädte sind es 4%. Also das heißt, wir haben so eine gewisse Nivellierung. Der Vorsprung der Top 7 lässt da ein bisschen nach. Interessant ist auch bei den Preisen, ja, dass wir durchaus sehen, ja, in den Top 7 steigen vor allen Dingen die Preise für Eigentumswohnungen 1,8% gegenüber dem Vorjahresquartal. Ist allerdings genauso stark wie in den übrigen Großstädten, da haben wir auch 1,8%. Und bei den Einfamilienhäusern, da spielt eigentlich die Musik, muss man wirklich sagen. Da haben wir im Umland der Top 7 Anstieg von 2,7%, bei den Großstädten 3% Und in den sonstigen, ne, die sonstigen Landkreise, das sind natürlich auch viele schrumpfende Landkreise, aber eben auch ein paar wirtschaftlich starke Landkreise, da haben wir 3,4% Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal. Also da sieht man schon, wir haben gerade bei den Einfamilienhäusern da durchaus eine Dynamik. Und wenn wir jetzt auf die einzelnen Städte schauen, dann sehen wir da auch durchaus Unterschiede. Schön, dass du das mit Ostdeutschland angesprochen hast, denn die Stadt, die im Moment am stärksten eigentlich sich entwickelt, ist tatsächlich Leipzig. Ja, da haben wir bei den Preisen 5,8%, bei den Mietsteigerungen 7,7%. Das ist also ordentlich. Wir haben hohe Mietsteigerungen durchaus auch in anderen Städten, also Frankfurt 6,1%, Essen 6,1%, Düsseldorf 5,8%. Also da passiert einiges. Interessanterweise jetzt in Berlin sind es nur noch 3%. Und das bestätigt so ein bisschen, naja, also entweder kann man sagen, naja, wir hatten diese starken Mietsteigerungen in Berlin und dann muss der Markt erstmal eine Atempause nehmen. Oder es ist eben doch ein starker Rücklauf noch gewesen von der vom Mietpreisdeckel, der jetzt so langsam ausgelaufen ist. Also das sind quasi zwei Szenarien. Vielleicht stimmt auch beides, aber es scheint eben nicht so zu sein, dass Berlin unbedingt immer weiter der teuerste Standort sein muss oder zumindest von den Steigerungsraten der teuerste Standort sein muss, sondern da sehen wir jetzt eben so langsam eine gewisse Normalisierung.
Wobei Berlin da, wenn man sich die anderen Hauptstädte in Europa anguckt, durchaus noch Luft nach oben hat, ne? Also wenn man das sozusagen relativ zu den anderen Hauptstädten sieht, dann kann man sagen, zu erwarten ist, dass dort wieder die Steigerungsraten auch hochgehen.
Also das ist auch meine langfristige Erwartung, ja? Aber es ist eben nicht so, dass dieser Prozess nun in einem durchgeht, nach dem Motto, wir haben jetzt immer die höchsten Mietsteigerungen in Berlin. Also auch in Berlin ist es einfach so, dass der Markt quasi mal eine Pause macht und sich ein bisschen langsamer entwickelt und wir dann wahrscheinlich wieder eine größere Dynamik erleben werden. Also insofern finde ich das ganz interessant. Es ist halt auch, Quartalsdaten sind teilweise natürlich schon relativ kleinteilig. Ja, es geht immer doch darum, die langfristige Entwicklung zu betrachten. Wir hatten ja auch gesehen, Berlin zwischen 2022 und 2024 hatte mit Abstand die höchsten Mietsteigerungen. Vielleicht ist es einfach auch so, dass es immer so ein gewisses Überschießen im Markt gibt. Ja, das heißt, die Mietsteigerung oder auch die Preissteigerung, die nehmen mal sehr dynamisch zu. Und danach hast du eher wieder so eine Normalisierungsphase, ehe es dann wieder hochgeht. Ja, also insofern, der Markt ist nicht so komplett berechenbar. Ist vielleicht ähnlich halt wie im Aktienmarkt auch, ne? Wo wir das typischerweise sehen, dass die Aktienkurse so in einem Sprung sehr stark nach oben gehen. Und dann hast du eine längere Zeit, wo es eigentlich eher so eine Seitwärtsbewegung gibt.
Ja, weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann, aber auf jeden Fall interessant. Die Frage, die in dem Zusammenhang noch interessant ist, wir haben jetzt sehr viel über Städte gesprochen und ich finde einfach diese Zahl so schön, dass ich sie dir nochmal aus der Nase ziehen mag. Wie viel Prozent der Menschen lebt nochmal in den großen Städten?
Ich habe es jetzt gar nicht so ganz im Kopf. Ich glaube, es waren 15-20%. Ne? Der Großteil genau. Lebt auf dem Land. Ja?
Genau.
Das ist tatsächlich der Fall. Aber ja, wie das so ist, ne? Wie im Aktienmarkt auch, ne? Auch wenn du die Analogie nicht magst. Aber man schaut immer auf den DAX und die größten Unternehmen. Aber die machen eben natürlich auch nur einen kleinen Teil der deutschen Wirtschaft aus. Aber sie sind eben die Größten und deswegen schaut man immer dahin.
Ja genau, ist ja auch total in Ordnung. Ich finde nur einfach irgendwie für die Verhältnismäßigkeit muss man immer mal wieder schauen. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Wir tun immer nur so, als wenn alles in den Städten stattfindet und wahrscheinlich sind auch viele unserer Zuhörer in den Städten unterwegs. Aber ein Großteil der Menschen hat Wohnraum nicht in den Städten oder nicht in den großen Städten. Das muss man sich, finde ich, immer wieder mal vor Augen führen, auch wenn man sagt so, ich betrachte jetzt die absoluten Chancen und so. Da ist noch eine ganze Menge Markt, der in diesen Betrachtungen immer nicht stattfindet sozusagen. Genau, dann kommen wir zu unserem zweitliebsten Thema. Das ist nicht das Thema Preise, sondern das sind die Zinsen. Immer wenn wir in den Titel schreiben, Preise oder Zinsen, dann hören alle ganz besonders genau zu. Warum? Na klar, Riesenauswirkung auf das, was wir jeden Tag tun. Insofern lass uns da reinschauen, wie entwickeln sich denn nun die Zinsen? Das Ding, was der Herr Merz und die SPD da losgetreten haben, haben wir nicht vorher gesehen. Das war nochmal ein kleiner Dip in der Langfristperspektive. Aber unser positivster Professor, den wir haben im Immobilienmarkt, Der glaubt wahrscheinlich immer noch an den langfristigen Trend. Die Zinsen kommen wieder runter, oder?
Ja, in dem langfristigen Trend hat sich ja nichts geändert. Also,
ja, ist gut.
Naja, weltweit sparen wir einfach sehr viel. Ne? Wir haben das gleiche Phänomen, dass wir in allen Ländern diskutieren über die Rentensysteme. Und in allen Ländern werden die Menschen älter. Und am Ende des Tages müssten wir eigentlich länger arbeiten. Das wollen wir nicht. Da gibt es großen Widerstand. Auch die jetzige Regierung hat sich ja um das Thema Rentenreform wirklich gedrückt, ne? Also da wird ja keine große Reform angestrebt. Das überlässt man lieber der nächsten oder der übernächsten Regierung. So, und all das führt einfach dazu, dass wir alle mehr sparen müssen. Und wenn wir mehr sparen, gibt es mehr Angebot am Kapitalmarkt und das drückt die Zinsen. Ich glaube, dieser Effekt ist schon stark. Aber es gibt eben gegenläufige Effekte langfristig, dass wir eben auch feststellen, naja, es wird wieder mehr investiert. Die Staaten insgesamt investieren wieder mehr, unter anderem in Rüstung, aber eben auch in öffentliche Infrastruktur. Und vielleicht gibt es auch an anderer Stelle mehr Investitionen. Also das ist quasi so ein gegenläufiger Effekt. Aber es könnte durchaus langfristig sein, dass die Zinsen sinken. Und jetzt kannst du natürlich wieder sagen, naja, langfristig heißt, wir sind tot, ne? Also in the long run, we're all dead. Also das macht es einfach schwer, ne? So, deswegen das Spannende ist natürlich das Kurzfristige. Und in der Kurzfrist sehen wir einfach viel Volatilität. Wir haben jetzt gesehen, dass über das Finanzpaket die Zinsen etwas gestiegen sind, um rund 40 Basispunkte. Das ist mittlerweile aber fast wieder komplett nivelliert, weil eben durch die Entwicklung in den USA ja einiges ausgelöst ist weltwirtschaftlich. Das eine ist, dass weil die Zölle gegenüber China noch so hoch sind, man davon ausgeht, dass es so eine Art Handelsumlenkung gibt. Das heißt, dass Waren aus China vermehrt in Europa angeboten werden. Und weil die so günstig sind, drückt das tatsächlich auch das Preisniveau. Also ich weiß nicht, wer da mal so aktiv ist auf Online-Märkten. Temu zum Beispiel ist mittlerweile unglaublich aggressiv und hat die tollsten Angebote. Ja, das ist eben Teil dieser Handelsumlenkung, die wir da haben. Und das hat sicherlich einen Effekt. Das Zweite ist, dass die EZB aufgrund des Zollkrieges auch befürchtet, es kann eben zu einer stärkeren Rezession auch kommen, weltwirtschaftlich. Das wiederum würde bedeuten weniger Kreditnachfrage. Weniger Kreditnachfrage bedeutet auch, wir haben möglicherweise keine große Inflationstendenzen und konjunkturell gegeben könnte man sogar sagen, wir könnten die Zinsen noch ein bisschen stärker senken. Auch das sicherlich ein interessanter Effekt. Und das Dritte ist, weil die USA im Moment so unsicher sind, verlieren sie gerade zunehmend ihr außergewöhnliches Privileg. Ja, die USA galten immer als das Land, das am sichersten ist, wo es ein sicherer Hafen für Anleger. Jetzt sagen zunehmend Anleger, naja, vielleicht ist es doch alles nicht so sicher da und ich kaufe statt US-Staatsanleihen lieber deutsche oder französische oder was auch immer für Anleihen. Und die Nachfrage nach Staatsanleihen, deutschen Staatsanleihen ist schon gestiegen. Übrigens auch nach Schweizer Staatsanleihen. Ja. Die Schweizer haben im Moment ein Riesenproblem, weil ihre Währung wahnsinnig aufwertet. Also Urlaub in der Schweiz ist gerade richtig, richtig teuer. War schon immer wahnsinnig teuer, aber ist jetzt noch mal viel teurer. Also da gibt es natürlich auch solche Effekte. Aber das führt einfach dazu, dass tendenziell die Zinsen eher etwas sinken. Aber jetzt auch nicht große Sprünge, ne? Es bleibt eigentlich bei dieser großen Volatilität, die wir haben. Es kann ja auch jederzeit sein, dass Trump jetzt sagt, dass wir mit den Zöllen lassen wir jetzt alles, machen wir doch nicht. Oder es gibt irgendwelche Deals. Also da ist viel, viel Unsicherheit drin. Ich glaube aber, dass zunehmend die Menschen und die Anleger eigentlich sich mit diesem Zinsniveau arrangieren. Ne? Wir haben eigentlich so eine gewisse Gewöhnung. Und es gibt nicht die ganz große Fantasie, dass jetzt die Zinsen massiv sinken. Und das gibt ja auch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit. Also solange du immer davon ausgehst, ein paar Monaten sind die Zinsen 50 oder 100 Basispunkte günstiger, solange wartet man ja. Aber ich glaube, es gibt zunehmend Menschen, gerade auch Selbstnutzer, das habe ich ja gesagt, die sagen, okay, ich muss mich mit dem jetzt arrangieren und unter den Rahmenbedingungen muss ich jetzt eben gucken, was bekomme ich für mein Geld. Und deswegen haben wir tatsächlich auch diese Entwicklung, dass vielleicht die Preise jetzt auch wieder stärker steigen, gerade auch für selbstgenutztes Wohneigentum und insgesamt der Markt einfach nach oben gezogen wird.
Ich würde mal die steile These formulieren, dass kein Immobilienprojekt im Geld ist oder scheitert, weil es 50 Basispunkte nach oben oder nach unten geht. Also wer so knapp gerechnet hat, der hat sowieso meistens ein Problem. Es ist einfach nur, was die Ertragssituation angeht, nett, wenn es weniger Zinsen kostet, aber ich glaube. Genau, wenn man sich dran gewöhnt hat und wenn du jetzt sagst, also du änderst sozusagen deine Perspektive oder deine Prognose auf, wahrscheinlich bleibt es jetzt so. Ja, kann man das so zusammenfassen? Also wir haben jetzt
kurzfristig, ne? Genau.
Es ist, wenn man sowas von dir hören will, ist wie ein Pudding an die Wand nageln, ne? Es ist nicht so richtig.
Das ist einfach auch wahnsinnig schwierig, ne? Also so ganz seriös kannst du die Zinsen halt auch nicht prognostizieren. Wenn man das könnte, dann könnte man damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber du kannst ja auch die Aktienkurse nicht prognostizieren. Es gibt ja immer die lustigen Leute, die sagen, ich weiß genau, dass die Aktienkurse von dem und dem Unternehmen durch die Decke gehen und kauf jetzt. Und das kannst du einfach nicht. Wenn es so wäre, dann würde es jeder machen und dann hättest du es direkt auch schon im Preis drin. Also das funktioniert nicht. Also die Unsicherheit bleibt da einfach. Und es ist natürlich auch einfach, wir sind in einer Welt, die einfach wahnsinnig unsicher ist. Wir schauen alle auf die Ukraine, was da passiert. Wir schauen auf den Nahen Osten, was da passiert. Wir schauen auf die Innenpolitik in den USA. Was die deutsche Regierung machen wird, ist auch noch immer nicht ganz klar. Und wie das sich alles ausgeht. Also da ist einfach so viel Volatilität, so viel Unsicherheit drin. Deswegen würde ich auch sagen, ja, es sind Vermutungen, ja, fundierte Vermutungen, aber auch nicht mehr.
Na gut, dann kommen wir zu unserem, ich wollte gerade sagen Hahn im Korb, aber es geht ja darum, dass man nicht alle Eier in einen Investmentkorb packt. Das ist ja immer die Analogie. Was folgt dann also nun für unsere Anleger? Eier festhalten, nochmal extra auspolstern und aber du sagst, was genau?
Naja, wenn man jetzt auf diese Preisentwicklung nochmal genauer schaut, wird ja nochmal ein Trend untermauert, nämlich dass die Umlandgemeinden und vielleicht die nächstgrößeren Städte hinter den Metropolen eigentlich relativ stark an Bedeutung nochmal gewonnen haben. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was sich so fortsetzen wird. Ja? Umland, B-Städte, das ist hoch im Kurs. Letztlich, wenn die Nachfrage jetzt wieder anzieht nach Wohneigentum, Düsseldorf und Berlin und Hamburg sowieso, das waren Städte, die waren schon vorher eigentlich kaum bezahlbar. Das ist jetzt nicht besser geworden. Umso mehr wird sich eben auch Nachfrage ins Umland und in andere Städte verlagern. Und ich glaube, dass da Anleger durchaus gut dastehen, wenn sie sich da eben auch umgucken auf die Standorte, die eben spannend sich entwickeln. Es ist ja auch wirklich spannend, dass auch diese Landkreise, ja, du hast gesagt, da sind ja viele Landkreise, wo viele Menschen auch leben, dass die sich auch relativ stark entwickeln. Ja, also da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Perle, die man da fischen kann, auch abseits dieser großen Metropolen, die eben relativ, die natürlich attraktiv sind, aber die eben auch sehr teuer sind schon und wo entsprechend die Renditeperspektiven vielleicht dann auch eher etwas eingeschränkt sind. So, und ansonsten, ich habe es gerade schon vorweggenommen, die Zinsen sind schwer zu prognostizieren und das heißt natürlich auch, das Timing ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Das ist kaum, ja, selbst wenn du jetzt die richtige Immobilie im Auge hast, in 2 Wochen können die Zinsen ja schon wieder anders sein. Ne? Also deswegen ist es wahrscheinlich richtig, was du sagst. 50 Basispunkte darf es eigentlich nicht ankommen und kommt es auch nicht drauf an, wenn man eben überzeugt ist von dem Investment. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Also diese Langfristperspektive plus eben die Streuung der Risiken, auch das ist ein, ja, ist schon ein Allgemeinplatz, aber ich glaube, das ist einfach, in diesen Zeiten kann man das nicht oft genug wiederholen. Es geht um Vermögenssicherung und da ist es eben ganz wichtig, die Risiken breit zu streuen.
Also ein bisschen Big Seven, ein bisschen Ostdeutschland und ein bisschen Ländle und dann ist man schon, was den Immobilien, Warenkorb angeht, ganz gut dabei.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob das, ja, also das richtige Land, ne? Es gibt natürlich strukturschwache Regionen, ne? Die musst du schon meiden, aber es gibt durchaus auch viele Umlandgemeinden oder auch bisschen entfernteres Umland, was aber vielleicht gut angebunden ist, was einfach auch spannend sein kann. Genau.
Sehr gut. Dann danke ich dir herzlich für diese Zahlen aus dem IW Wohnindex. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du noch eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, dann bitte schreib mir gerne die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, dann hören wir uns auch nächste Woche Donnerstag. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Frühling und würde sagen, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.